Ihr habt schon gesehen auf dem Gottesdienstflyer, es soll um das Wort Gottes gehen, die Bedeutung des Wortes Gottes. Und ich habe hier die Bibel in meiner Hand und möchte einfach mal wissen von euch, wer die Bibel schon einmal ganz durchgelesen hat. Also ich meine von vorne bis hinten, fühlt euch da auch unter keinem Druck. Ich will es einfach nur mal wissen, ob jemand hier ist, der sagen kann, ich habe die schon mal von vorne bis hinten durchgelesen. Kann das mal ganz kurz zeigen und die Hand auch wieder runternehmen. Danke, es sind also einige da, aber die meisten haben es nicht gemacht. Ich muss sagen, als ich damals herausgefordert wurde, ob ich das schon mal gemacht hätte, ich konnte meine Hand nicht heben. Also es gab bestimmte Themen, es gab bestimmte Abschnitte, die habe ich zweimal gelesen, dreimal gelesen oder noch mehr. Und ihr kennt das, es gibt so manche Lieblingsthemen und dann gibt es andere Bereiche, da habe ich nie was von gelesen, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ja, das Wort, es geht um das Wort Gottes heute Morgen. Das Wort Gottes ist sehr debattiert in unseren Kreisen. Nicht nur in Kreisen, wo Menschen etwas wegnehmen wollen vom Wort Gottes, sondern leider auch unter bekennenden Christen. Es wird manchmal ein Gegensatz konstruiert zwischen dem Heiligen Geist und Gottes Wort. Das macht mich sehr traurig. Führung durch Gottes Wort oder so wird gesagt, Führung durch den Heiligen Geist. Keine Angst, ist nicht mein Thema heute Morgen. Und wie gesagt, das ist sehr traurig, wenn man da einen Gegensatz konstruiert. Sondern ich denke, die Bibel macht sehr deutlich, dass das einfach nur komplementär ist. Aber leider ist es ein Konflikt und ich denke, das muss man offen ansprechen in manchen Kreisen, wo man manche sehr traurige Aussagen hört. Wenn du die Bibel nicht schon einmal ganz durchgelesen hast, dann, oder wenn du relativ wenig in der Bibel liest, dann ist eins auch ziemlich sicher, du liest andere Sachen in deiner Zeit wahrscheinlich oder lässt andere Dinge auf dich wirken. Da sind vielleicht Jugendmagazine, da sind Comics, da ist die Fernsehzeitung, da ist die Tageszeitung, da sind Illustrierten. Habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn ihr irgendwo aus dem Kaufhaus rauskommt oder sonst wo, was manche Leute sich da am Wochenende mitschleppen an Literatur, Unterhaltungsliteratur, das ist schon ganz beachtlich. Also da kann ich nur immer sagen, das Lesen scheint doch noch nicht eingeschlafen zu sein. Vielleicht sind es Krimis, die du liest. Das ist auch gar kein Problem, wenn du als Christ Krimis liest. Meine Frau und ich lesen nicht wenige von denen. Wir haben so ein paar Lieblingsautoren. Vielleicht liest du Liebesromane oder Science-Fiction-Bücher, um dich mal so richtig von hier raus, mal woanders hin, andere Galaxie und das ist alles viel schöner und geht auch alles viel besser und so weiter. Warum würdest du das lesen? Oder warum ist das attraktiver, was das Lesen betrifft? Ich meine, es liegt auf der Hand, es ist, wie wir das so nennen, leichte Lektüre. Wenn du an die Bibel herangehst, das erfordert schon in vielen Fällen eine gewisse Konzentration. Und das ist leichte Lektüre. Vielleicht ist diese Lektüre auch amüsant, spannend oder wie schon gesagt, Fiction aus dieser Welt heraus oder mehr Action geladen, so dass es dir einfach leichter fällt. Und wenn du einmal darüber nachdenkst, was so pro Woche alles an Gehörtem und Gelesenem auf dich einstürmt, und ich hoffe, ich habe am Anfang deutlich gemacht, dass das alles nicht schlecht ist, sondern aber wenn du einmal darüber nachdenkst, da ist das Radio Meistens wachen meine Frau und ich auf, weil der erste Griff zum Radio da ist. Und nachdem die Nachrichten vorbei ist, fragen wir uns, was hat er zum Wetter gesagt? Wir kriegen immer nur mit, was er morgen, zum Wetter morgen sagt oder übermorgen. Aber bei dem heute, da waren wir noch wahrscheinlich noch halb eingepennt. Aber es geht euch bestimmt ganz anders. Oder da ist das Fernsehen. Da sind DVDs. Serien sind ja wahnsinnig in. Da sind Menschen, die leben nur mit Serien. Oder die Tageszeitung oder Magazine oder was es auch immer ist. Das sind Dinge, die auf dich einwirken. Das sind aber auch viele Gespräche. Auch das ist nicht schlecht. Gespräche mit Arbeitskollegen, mit Mitschülern, Kommilitonen. Da sind ja bei der Arbeit oder sonst wo. Oder da ist auch eine, ja, was immer das ist. Also eine ganze Menge. Und ich sage das nur, wenn du mal einen Prozentsatz aufstellen würdest, was du von Gottes Wort auf dich einwirken lässt und von dem, was sonst an Medien auf dich einstürmt, was da wohl rauskommt, bei dem einen oder anderen. Ich versuche, keine Schuldgefühle zu kreieren und mir ist ganz bewusst, dass es eine gewisse, wie ich schon sagte, Konzentration erfordert, auch an Gottes Wort heranzugehen. Das ist keine leichte Lektüre gegenüber anderen. Aber trotzdem, was kommt da für einen Prozentsatz raus? Wie oft pro Tag liest du Gottes Wort? Hast du es gestern beispielsweise gelesen? Und viele Menschen, viele Christen kommen in die Seelsorge und sagen, ich hänge durch. Und wir erleben das auch besonders in einem Jugendwerk. Wir haben das bei Jugend für Christus immer wieder erlebt, auch im Umgang mit jungen Menschen. Und wenn du dann mal fragst, wie regelmäßig ist deine Bibellese, dann müssen diese jungen Leute meistens zugeben, ja, nicht mehr so ganz regelmäßig. Und was heißt denn das konkret? Vielleicht einmal pro Woche, vielleicht gar nicht mehr. Und die nächste Frage ist, wie viel Gespräch hast du mit Gott? Betest du zu Gott und hast du Gespräch mit Gott? Und da kommt dann genauso wenig heraus. Und ich denke, all das hat Einflüsse auf dein Leben und prägt auch dein Leben. Denn wenn dich Gottes Wort nicht prägt, dann ist eins sicher, prägt dich der Zeitgeist. Ich war früher immer sehr politisch interessiert und das hat sich so ein bisschen verändert. Das hat mehrere Gründe. Man merkt dann auch über die Jahre, Dinge wiederholen sich. Eigentlich lohnt sich das gar nicht, dass du dich da groß ereiferst über manche Meinungen oder ja, was es auch immer sei. Auf jeden Fall geprägt durch den Zeitgeist. Viele Menschen sagen im Gespräch etwas zu anderen, es klingt vernünftig, aber eigentlich ist es der totale Gegensatz zu dem, was die Bibel sagt. Auch von dem, was manche Christen von sich geben. Es hört sich vernünftig an, hat aber überhaupt keine biblische Grundlage oder Ursache. Und wenn du den Wunsch hast, Gottes Wort an andere weiterzugeben, auch da ist die Frage, was gibst du weiter? Ist es nur ein Sammelsurium von Zeitgeist oder ist es wirklich begründet in Gottes Wort? Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort ist Kraft. Und ich möchte eigentlich heute Morgen nur Mut machen, Gott Gelegenheit zu geben, dass er dich prägen kann. Dass er dich prägen kann durch sein Wort. Und sein Wort hat Kraft. Ich habe in Frankreich studiert und viele meiner Kommilitonen hatten auch missionarische Einsätze. Ich hatte Theologie studiert und auf der Straße. Es war in einer Zeit, wo, oder auch heute, gibt es relativ wenig bekennende Christen in Frankreich. Frankreich ist eine der wenigsten oder unerreichtesten Länder Europas, wie Belgien auch. Und einige, die mit mir studierten, sind durch den Glauben, sind zum Glauben gekommen, einzig und allein, indem ihnen jemand eine Bibel gegeben hat und sie die Bibel gelesen haben. Das hat mich sehr geprägt. Das kannte ich kaum von Deutschland her. Ein großes Instrument war damals die Jerusalem-Bibel, die von der katholischen Kirche akzeptiert war. Wenn da nicht der Stempel der katholischen Kirche drin steht, liest das keiner. Ein guter Katholik in Frankreich, der liest das einfach nicht. Und die Jerusalem-Bibel war eine sehr gute Übersetzung und Christen verkauften die auf Marktplätzen. Und dadurch kamen Menschen zum Glauben an Jesus. Allein durch das Lesen von Gottes Wort. Und da ist mir wieder bewusst geworden, welche Kraft Gottes Wort hat. Du brauchst nicht irgendwie einen coolen Typen, der andere Menschen fast überredet, zum Glauben zu kommen. Nein, Gottes Wort hat so eine Kraft, wenn Menschen es lesen, schafft es Veränderung. Und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich an Gottes Wort herangehe, und ich bin sicher, dass es vielen von euch auch so geht, manchmal ist mir nicht danach. Wie gesagt, weil es eine gewisse Energie erfordert. Mir ist nicht danach und gerade dann lese ich Gottes Wort. Und ich merke, wenn ich es gelesen habe, dass ich jedes Mal sage, boah, das hat sich gelohnt. Da ist etwas in mir passiert. Etwas in mir hat sich verändert durch das Lesen von Gottes Wort. Oft sind Gottes einzige Gelegenheiten, ich glaube, Ralf hat das auch so ein bisschen angedeutet, wo Gott Menschen erreichen kann, wenn Menschen in der Krise sind. Sei es durch Krankheit, sei es durch Leid oder durch andere Dinge, oft ist das der Moment, wo Menschen nur noch erreichbar sind in unserem Land, wo es Menschen sehr, sehr gut geht. Denke einmal darüber nach, wie sind die meisten Psalmen entstanden? Die meisten Psalmen sind in der Krise entstanden. Sonst hätten wir die heute nicht. Wann haben, oder wenn du Erweckungs- und Missionsgeschichte studieren würdest, wann sind die meisten Erweckungen entstanden? In der Krise. In der Zeit zum Beispiel der Riesenerweckungen in England, das war eine Zeit, wo Menschen sehr arm waren, wo Menschen versunken waren im Alkoholismus. Und dadurch sind Menschen zum Glauben gekommen, weil sie quasi nicht mehr tiefer fallen konnten, sondern sich erstmals mit Gottes Wort beschäftigt haben. Und sie erleben dann, dass Gottes Wort in den Turbulenzen trägt. Gottes Wort oder Gott beseitigt nicht die Turbulenzen in deinem Leben. Gott schafft manchmal auch Krisen in deinem Leben, um etwas ganz Besonderes in deinem Leben zu zeigen. Gott freut sich nicht an Krisen, aber bei dem einen oder anderen kommt Gott oftmals nur durch, wenn er in einer Krise ist. Gottes Wort hören. Und nach der Krise, sagt der Schreiber des Psalms im Psalm 11, dein Wort ist meines Fußes, Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort. Und vielleicht ist der eine oder andere hier, der das in seinem Leben erlebt hat. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Oder, wie es, ich fand es interessant, dass Ralf diese zwei Verse zitiert hat, die ich in meinem Manuskript hatte, im Psalm 67. ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Dass ein Mensch erst Zugang zu Gottes Wort findet, weil er es braucht, weil er ein Verlangen danach hat, Gottes Wort zu sagen. Kannst du dankbar sein über Krisen in deinem Leben? Kennst du solche Momente, wo du sagst, du wusstest nicht mehr weiter? Über viele dieser Dinge spricht man heute nicht. Das ist ja ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Aber gibt es solche Momente, wo du sagst, ja, diese Krise hat mich dazu geführt, dass ich Gott näher gekommen bin? Jede Krise hat die Chance, dass Gott etwas Großartiges draus machen kann. Oder 4 Verse weiter im Vers 71. Es ist gut, sagt der Schreiber des Psalms, dass du mich gedemütigt hast. Ich habe solche Demütigungen, wie es Luther erwähnt, dieses Wort. In anderen Übersetzungen steht ein anderes Wort dafür, aber es geht in die gleiche Richtung. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Kannst du das sagen? Wärst du dankbar dafür, für Gottes Führung, manchmal auch Zurechtweisung? Gott zwingt sich nicht auf. Gott zwingt sich dir auch nicht auf. Aber Gottes Wort macht deutlich, dass es Lebensinhalt für dich werden will oder ist. Er sagt, Jesus sagt, ich bin das Brot. Wir alle wissen, ohne Brot können wir nicht leben. Jesus sagt, ich bin das Licht. Ohne Licht gibt es keine Pflanzen. Ohne Licht können wir nicht leben. Oder in deinem Licht sehen wir das Licht. Das heißt, in dem Moment, wo Gott zu mir durchkommt, mir Dinge klar macht, in dem Moment gehen mir auch andere Dinge auf. In deinem Licht sehen wir das Licht. Das größte Problem der Menschheit scheint zu sein, und besonders des wohlhabenden Menschen, der in einer wohlhabenden Gesellschaft wie Deutschland lebt, Menschen denken, sie brauchen Gott nicht. Es geht dem Menschen gut. Er hat alles, was er braucht. Und die Werbung sagt dir, das Einzige, was dir noch fehlt, damit du noch glücklicher wirst, sind materielle Dinge. Das ist das Einzige, was dir noch fehlt. Aber das ist eine große Lüge. Darum geht es nicht nur. Das ist keine Grundlage für Leben. Viele Menschen haben Gottes Wort so oft gehört, auf Freizeiten, auf bestimmten Konferenzen. Und für viele, ja, das soll auch eine ermutigende Zeit sein, aber für viele ist das manchmal wie so ein geistlicher Kick und danach ist es wieder verschwunden. Und es wird keine Gewohnheit daraus, Gottes Wort zu lesen. Ich habe mir in bestimmten Phasen meines Lebens zur Gewohnheit gemacht, einmal pro Jahr die Bibel ganz durchzulesen. Das kann man nicht meditativ tun. Das sind circa 3 Kapitel pro Tag. Das ist einfach ein Lesen, aber dadurch bleibt etwas hängen. Und das muss man nicht jedes Jahr machen. Aber ich bekomme dadurch einen Blick für die Zusammenhänge der ganzen Bibel. Und das ist kostbar. Ich kann dadurch den roten Faden über manche Themen in der Bibel begreifen und besser verstehen. Und egal, was es ist, aber mache es dir zur Gewohnheit, zu bestimmten Zeiten die Bibel zu lesen. Gott möchte dich nicht in eine Krise führen, aber Gott ist besorgt um dein geistliches Wohl. Und die Frage ist, kann er dich auch ohne eine Krise erreichen? Liegt die letzte Bibellese weit zurück? Und vielleicht bist du für Gottes Sache aktiver als mit dem Lesen des Wortes Gottes selbst. Vielleicht bist du sehr engagiert, um Gottes Wort weiterzugeben, aber weniger sein Wort zu lesen. Und die Bibel sagt, wenn das zu einem gewissen Extrem geht, dann will Gott auch deinen Dienst nicht. Denn Gott sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz oder meine Tochter. gib mir dein Herz. Das ist das Wichtigste für Gott, dass Gott dein Herz hat. Denn wo keine Stille und kein Wort Gottes mehr ist, gibst du nur noch dich weiter, gibst du nur noch Zeitgeist weiter, aber du gibst nicht weiter, was Gottes Wort sagt. Ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, wo kaum ein Beispiel in der Predigt war zum alltäglichen Leben als Christ. Die Predigt war meistens 45 Minuten ohne irgendein Bild oder irgendeine Illustration. Boah, das war echt hart für mich als Jugendlichen. Und trotzdem habe ich mir gesagt da drin, ich war damals Jugendleiter in unserer Gemeinde, und ich habe mir gesagt, Alfons, sei, versuch trotzdem Vorbild zu sein. Und mein Gebet war in jeder Predigt, Gott zeige mir mindestens einen Gedanken. Und das ist heute auch immer noch mein Gebet. Herr, zeige mir einen Gedanken. Und ihr alle wisst, man kann 1000 Sachen hören, aber das Wichtigste ist ja die Umsetzung. Also wenn du in einer Predigt einen Gedanken mitnimmst und setzt den um, das ist fantastisch. Ich glaube, jeder Prediger hier wäre happy dafür, wenn das passieren würde. Aber das war so ungefähr mein Hintergrund, mit dem ich aufgewachsen war. Und viele Leute haben mit Gottesdiensten und mit Predigten Probleme, weil sie nicht suchen. Und Gottes Wort sagt, wer mich sucht, der findet mich. Kommst du hierher und betest eigentlich auch für den, der hier spricht, für den Pastor, und sagst, Gott, gib ihm die richtigen Worte und suchst du nach dem, was hier vorne gesagt wird? Suchst du etwas? In Jeremia sagt der Prophet, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, und dann kommt diese Verheißung, so werdet ihr mich finden. Gottes Wort soll deine Grundlage sein. Als ich so vor meiner Abschlussarbeit war, am Ende von meinem Studium, und ich muss dazu sagen, ich war damals Schulsprecher und ich war sehr engagiert, auch als Student. Und dann war da so ein Gremium, Teil unserer Abschlussarbeit war ein theologisches Glaubensbekenntnis und das mussten wir verteidigen. Und wie gesagt, da war dieses Gremium und da war dieser ältere Lehrer, der mit dabei war. Und ich glaube, ich habe die richtigen Antworten gegeben. Und er nahm mich dann am Schluss mit auf die Seite und sagte, Alfons, wir sind wirklich sehr beeindruckt, wie du dich in deiner ganzen Studienzeit für andere eingesetzt hast, wie engagiert du warst. Und das war richtig, denke ich, ermutigend für viele auch deiner Mitstudenten. Und gestatte mir nochmal vielleicht einen Rat an dich. Mir ist eins aufgefallen, als du deine Arbeit verteidigt hast. Eigentlich hast du relativ wenig Bibelwissen. Ja, so als Student der Theologie. Das hat mich ganz schön getroffen. Da habe ich mir gedacht, wow, ich bin Schulsprecher, habe ich nicht so ganz gedacht, mit Titeln habe ich nicht so viel. Kein Dünkel und... Aber es hat mich echt getroffen. Welcher aufrichtige Christ, ja, möchte sich das sagen lassen? Du hast eigentlich wenig Bibelwissen. Und das hat er mir so auf den Kopf zugesagt. Das hat er begriffen. Und ich muss sagen, er hatte recht. Gerade Menschen, die Theologie studieren, das ist jetzt hier nicht das Publikum, das meistens weiß ich, da kann die Bibel nur auf dem Regal stehen wie irgendein anderes Buch. Ein Theologiestudium studiert mehr über theologische Autoren als über die Bibel. Das ist Fakt und ist überall so. Und das ist eine Gefahr dabei. Deshalb sollte man auch für Leute beten, die Theologie studieren. Deshalb kommt nicht jeder da heil durch. Gut, ich war auf einem bibelbekennenden Seminar, da war diese Gefahr nicht ganz so. Aber trotzdem, ich musste mich darum kümmern, dass ich mehr von Gottes Wort wusste. Das war meine Aufgabe. Das war nicht die Aufgabe irgendwelcher Dozenten oder anderer. Und ich war mehr beschäftigt mit Gottes Sache als mit Gottes Wort. Und als ich dort wegging, mein Studium beendet hatte, ich wollte ja in den hauptamtlichen Dienst. Da habe ich mir gedacht, das lässt du nicht auf dir sitzen. Du möchtest ein aufrichtiger Christ sein. Du kannst nicht von anderen was verlangen, was du selbst nicht hältst und nicht bringst. Und da hat sich meine Einstellung dazu verändert, sehr verändert. Das Weitergeben von Gottes Wort und das Hören und Lesen sind eng miteinander verbunden. Oft fehlt die geistliche Autorität, wo du nicht genug weißt von Gottes Wort selbst. Der englische Erweckungsprediger John Wesley, sogar säkulare Historiker bescheinigen ihm, welchen Einfluss er auf die englische Gesellschaft hatte seiner Zeit, sagte, hatte nur einen Wunsch für sein Leben. Und ich könnte eine Menge über John Wesley sagen. Und er sagte, mein Wunsch ist, lass mich ein Mann des einen Buches sein. Das war sein großer Wunsch. Und es war beeindruckend, wie Gott seinen Dienst gesegnet hat. In 1. Petrus erkennt Petrus und gibt uns das weiter. Er sagt, aber das Herrn Wort bleibt in der Ewigkeit. Keiner von uns bleibt in der Ewigkeit. Claudia und ich waren vorgestern Freitag auf einer Beerdigung. Es war jemand, der Jesus nachfolgt und der große Spuren auch hinterlassen hat in seinem Umfeld. Das war sehr schön. Aber egal auch, welche Persönlichkeiten wir sind, keiner von uns bleibt hier. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist mächtig. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen. An einer anderen Stelle in Matthäus sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. So wichtig ist sein Wort. Und Jesus sagte auf der anderen Seite dann auch, die Sorge dieser Welt erstickt das Wort. Und die Sorge dieser Welt können viele Dinge sein. Die Sorge dieser Welt, auch Menschen, es heißt Menschen, denen es sehr gut geht, wenn Menschen sehr viel Geld haben, dann ist ihre nächste Sorge, wie konserviere ich dieses Geld? Wie geht es nicht verloren? Das ist pervers, ja. Die nächste Sorge ist, wie kann ich das Geld halten? Oder wie kann ich meine Besitztümer halten? Jesus sagt, die Worte, die ich rede, sind Geist und Leben. Und die Jünger haben dann erkannt, du hast Worte des ewigen Lebens. Dass das Jesus kennzeichnet. Gottes Wort wird auch genannt, das Wort des Lebens. Oder auch das Schwert des Geistes. Gottes Wort kann etwas ausrichten, wenn es ausgesandt wird. Das macht die Bibel sehr deutlich. Es wird auch so beschrieben, Gottes Wort wird beschrieben als lebendig und kräftig. Es kann auch in deine Situation heute noch hineinwirken. An einer anderen Stelle heißt es auch, Gottes Wort ist gütig. Gottes Wort macht niemanden fertig. Gottes Wort, das ist meine Erfahrung, so sehr Gottes Wort herausfordert, so viel Zuspruch gibt Gottes Wort gleichzeitig. Gottes Wort, behaupte ich, ist immer ermutigend. Im Hebräerbrief steht, die Welt ist durch Gottes Wort gemacht. Johannes 1 macht das auch deutlich. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe ist am dasselbe und die Welt ist durch dasselbe gemacht worden, durch das Wort. Jesus selbst wird genannt, das Wort Gottes. Viele von euch kennen die Geschichte der Meuterei auf der Bounty. Auf diesem Schiff waren 44 Seeleute und ihre Aufgabe bestand darin, Samen des Brotbaumes von Tahiti nach Jamaika zu bringen. Die sollten in Jamaika dort ausgepflanzt werden. Und gleichzeitig gab es diesen Kapitän Blight, der sehr ungerecht war und ein sehr, sehr harter Mann war. Und das führte dazu, dass es zu einer Meuterei kam, besonders unter Leitung des Quartiermeisters Christian Fletcher. Und es endete damit, diese Meuterei, dass sie das Schiff übernahmen und und die anderen Seeleute, die eben diesem Kapitän treu bleiben wollten, einfach auf einem Beiboot im Ozean aussetzten. Sie selber segelten weiter nach Tahiti und landeten dort mit dem Schiff. Aber bald merkten sie, die unbarmherzige Justiz Englands würde sie wieder einholen. Und so flohen sie von Tahiti und nahmen auch dort einige Leute mit von den Bewohnern der Insel und machten sich auf dem Weg zur Insel Pitcairn. Und dort landeten sie, eben diese ganze Schiffsbesatzung. Und als sie dort ankamen, verschärfte sich ihr Miteinander. Das heißt, sie begannen gegeneinander Krieg zu führen. Und es endete damit, dass sie die männlichen Bewohner dieser Insel töteten, auch viele unter sich töteten. Die Frauen zogen sich zurück und bauten eine Festung, sodass sie dort sicher waren. Diese Insel Pitcairn war nirgendwo auf irgendeiner Karte verzeichnet und dadurch wähnten sie sich ziemlich sicher. 1799 waren zwei Männer, John Adams und Ed Young, die einzigen, die von dieser Besatzung noch über waren. Zusätzlich dazu auch noch einige Frauen und einige Kinder, die sie mitgenommen hatten. Sie verbrannten die Bounty, damit niemand ihnen auf die Spur kommen konnte. Aber bevor sie das taten, durchsuchten sie nochmal das ganze Schiff, was sie behalten konnten. Und einer dieser Leute fand in diesem Schiffsrumpf eine Bibel. Das war Ed Young. Er las die Bibel und das Wort Gottes sprach zu ihm. Und es verwandelte sein ganzes Denken. Die Frauen, die mit dabei waren, und John Adams konnten nicht lesen und schreiben. Der Einzige, der lesen und schreiben konnte, war Ed Young. Und er brachte ihnen Lesen und Schreiben bei, sodass sie auch die Bibel lesen konnten und versuchte ihnen die Bibel zu erklären. Er starb dann später und 1808, also 9 Jahre später, entdeckten amerikanische Seeleute diese Insel. Und sie fanden auf dieser Insel eine Gruppe von Menschen, eben diesen Ed Young und 10 Frauen und ungefähr 20 Kinder. Und sie alle lebten in Frieden miteinander. Sie alle konnten lesen und schreiben. Und sie alle hatten das Wort Gottes als Maßstab für ihr Leben. Sie alle kamen zum Glauben an Jesus Christus. Und ich glaube, dies ist ein gutes Beispiel dafür, was Gottes Wort erreichen kann. Wir alle kennen diesen Film, die Meuterei auf der Bounty, aber vielleicht kennen einige diesen Teil dieser Geschichte nicht. Gottes Wort kann Menschen völlig verändern. Wenn ich heute zum Schluss darüber gesprochen habe, vielleicht auch manches Herausfordernde gesagt habe, ging es mir darum, dir ein schlechtes Gewissen zu machen? Ist mein Anliegen, dass du sagst, ja, ich müsste mal wieder Gottes Wort lesen oder ich sollte mir das zur Gewohnheit machen? Ich glaube, wenn ich so ein guter Sprecher wäre, der das vielleicht verursacht hätte bei euch, spätestens Ende der nächsten Woche wäre das wieder weg. Ich glaube einfach, dass ein schlechtes Gewissen oder etwas nicht weiterhilft. Das Einzige, was weiterhilft, ist, dass du glaubst, es bringt etwas. Du tust Dinge in deinem Leben nur dann, wenn du glaubst, es bringt etwas. Es hat einen persönlichen Nutzen. Auch wir als Christen, lasst uns einfach ganz offen darüber sein. Wenn du weißt, es hat einen persönlichen Nutzen für dich, dann würdest du es tun. Und die Frage ist einfach, glaubst du, dass es etwas bringt, das Wort Gottes zu lesen? Glaubst du, dass es einen persönlichen Nutzen hat, wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst? Glaubst du das wirklich zutiefst? Wenn du das nicht glaubst, schlägst du die Bibel nicht auf. Denn das ist echte Arbeit. Da würdest du viel lieber was anderes aufschlagen. Und nochmals, das mache ich nicht schlecht. Und die Frage ist, glaubst du, dass es etwas bringt? Und ich bitte dich, ich möchte einen kleinen Moment noch der Stelle nehmen, dass du versuchst, das einmal für dich selber zu beantworten. Glaubst du, dass es etwas bringt, wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst? Wir haben einen kleinen Moment der Stille. Immer wieder erfahren, dass dein Wort sie gesegnet hat. Und dein Wort sagt, die Sorgen der Zeit ersticken das Wort. Da kommt so viel in unseren Alltag rein. Und dann gerät der Wunsch, dein Wort zu lesen, in Vergessenheit. Ja, wird richtig erstickt. Vater, wir beten, dass dein Wort wirklich zu einer Leuchte wird für jeden Einzelnen hier. Dass du jedem Einzelnen, dass dein Geist jeden Einzelnen immer wieder erinnert, wie gut es ist, dein Wort zu lesen. Wie segensreich es ist, dein Wort zu lesen. Dass diese Motivation nicht aus einem Schuldgefühl herkommt, sondern ja, es bringt etwas, dein Wort zu lesen. Für uns, für andere. Und vielleicht ist auch jemand hierher, der damit noch wenig anfangen kann. Hilf du ihm, dass er sich mit deinem Wort oder sie sich mit deinem Wort beschäftigt und sprich du durch dein Wort, wie du es in Ralf und Claudias Leben gemacht hast, sprich du durch dein Wort zu ihnen. Öffne du ihr Herz. Danke, dass dein Wort mächtig ist, Kraft hat. Dein Wort sagt ja, wie ein zweischneidiges Schwert ist. Das trennt zwischen Wahrheit und Unwahrheit.